D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben keine Freitickets, aber dafür sehr, sehr gute Nachrichten. Für euch. Und zwar von einem der weltberühmtesten Clubs dieser Welt, das Fabric. Macht wieder auf in London, dieser Kultclub, für viele größer als das Berghain in Berlin. Vom Status her die ganze Geschichte, warum geschlossen und warum jetzt wieder Grand Opening, hören wir gleich in der Redaktionskonferenz. Mit Anke van der Weyer ist heute eine Expertin, eine Fabric-Gängerin in der Sendung mit dabei.
Ich war da schon mal, als ich in London war. Hallo.
Wie war es dort? Erzähl.
Ich hatte natürlich vorher auch schon sehr, sehr viel darüber gehört. Deswegen wollte ich da immer mal hingehen. Und als ich vor 2 Jahren in London war, da war da zufälligerweise auch ein Freund von mir. Und der hat gesagt, so Mädel, wir gehen jetzt ins Fabric. Und das ist wirklich ein Laden, der ist total krass. Also der hat eine total super krasse Anlage. Also da hat unter anderem Helena Hauff eine Techno-DJ aufgelegt.
Guter Sound.
Und es ist wirklich Musik, die, ja, und der Bass ist wirklich so hart, das ist wirklich körperlich. Also, ne? Wir haben immer gesagt, wenn der Bass nicht richtig knallt, sodass es weh tut, dann war man nicht im Fabric. So ungefähr. Und es ist auch von innen so teilweise relativ kühl. Also da ist jetzt irgendwie nicht so viel mit Plüsch und Rüschen und so, sondern das ist halt
alles
irgendwie
schwarz. Auf so Bildern, das ist total
düster.
Ja, und
das ist halt einfach so ein Club, da läuft halt irgendwie harte Musik, so, was die Elektronik angeht. Und so sieht es da halt auch aus. Da tanzt man halt, da guckt man nicht so
ein
viel.
Ein bisschen wie die Radio Wissen auch, weißt du, da läuft harte Musik, da wird nicht getanzt, Musik. Da guckt man und hört
da
einfach mal zu.
Da guckt keiner freundlich.
Nee, wann, wo, wie der Club das Fabric in London wieder aufmacht, wir hören es gleich hier. Alle sind im Club und ich stehe nur da draußen. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wir haben heute gute Nachrichten für Leute, die gerne in Clubs gehen. Einer der bekanntesten Clubs der Welt, das Fabric in London, darf nämlich wieder eröffnen. Nachdem der Laden Mitte des Jahres die Lizenz weggenommen bekommen hat, darf es also bald wieder losgehen dort. Warum das Fabric überhaupt schließen musste und wieso jetzt die Lizenz zurück, klären wir an dieser Stelle. Anke, lass uns anfangen mit der Abgabe der Lizenz. Was war da los?
Grund dafür waren 2 Drogentote im Sommer. Ein Gast, der war im Laden zusammengebrochen, einer vor dem Club. Und die ermittelnden Behörden, die haben die laschen Sicherheitsvorkehrungen im Fabric dafür verantwortlich gemacht und dann dem Laden die Lizenz entzogen. Darüber wurde viel diskutiert, vor allen Dingen auch, weil da ganz viel Emotionen dran hingen, weil das Fabric seit der Eröffnung Ende der 90er wirklich zu einem der wichtigsten Clubs der Welt geworden ist und auch zu einem wahnsinnig wichtigen Ort für die Underground-Kultur, nicht nur in Großbritannien. Ja, und dementsprechend groß war dann eben auch dieser Protest, der durch den Entzug von der Lizenz losgetreten wurde.
Wie sah der genau aus, der Protest?
Zum einen haben sich natürlich so ziemlich alle DJ-Größen mit Bestürzung geäußert, zum Beispiel dieser Mann hier. Ja, Hudson Mohawk ist es mit Warriors und der hat getwittert, Rest in Peace Fabric, had some amazing experiences here. Also Rest in Peace Fabric, ich hatte einige Wahnsinnserfahrungen hier. Der Typ, dann gibt's noch Goldie, ja, dieser Typ, der ist wirklich so einer der Pioniere, was Drum, Bass und Jungle angeht. Und der hat sich nach dieser Lizenzentzug im Interview mit Channel 4 richtig, richtig aufgeregt.
Da waren so viele tolle Momente im Fabric. Es war wie eine Religion, eine Institution für alle von uns. Im Fabric hatte ich historische Nächte, quer durch alle Genres, die England kreiert hat und durch alle Leute, die hier waren. Das ist lächerlich.
Ja, Goldie selbst hat im Fabric 110 Mal gespielt. Das muss man auch erstmal schaffen. Und sogar der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, der hat sich für den Verbleib vom Fabric ausgesprochen. Ja, und aus all dem Ärger ist dann die Initiative #SaveFabric entstanden. Da gab es nicht nur eine Petition, sondern auch eine Compilation, an der sich 111 Künstler beteiligt haben. Unter anderem der deutsche DJ Michael Mayer und der englische Produzent Nathan Fake. Ja, und das Geld aus dem Verkauf der Compilation und was noch so gesammelt wurde, das wurde dann für den ganz entscheidenden Gerichtstermin jetzt benutzt.
Also wir halten fest, Safe Fabric, da haben ziemlich viele Leute diesem Club nachgetraut. Nicht nur die DJs, nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Londons Bürgermeister. Jetzt dieser Gerichtstermin, wie sah das Urteil denn genau aus?
Ja, ein Richter, der hat jetzt die Lizenz überarbeitet. Die wurde jetzt auch schon von der Versicherungsgesellschaft und den zuständigen Behörden unterschrieben. Ja, und damit kann es jetzt für das Fabric weitergehen. In dieser neuen Lizenz, da sind härtere Auflagen drin, unter anderem eine Zero-Tolerance-Politik, was Drogen angeht. Das heißt, jeder, der beim Konsum, beim Verkauf oder auch nur beim Nachfragen nach Drogen erwischt wird, der bekommt im Fabric lebenslanges Hausverbot. Es wird auch stärkere Ausweiskontrollen geben und ein neues Überwachungssystem. Ja, und darüber, dass das Fabric wieder öffnen kann, da freut sich natürlich nicht nur die Musikwelt, auch der Londoner Bürgermeister, der hat sich zu Wort gemeldet und bedankt sich bei allen, die geholfen haben, zusammen eine Lösung zu finden. Wann das Fabric jetzt aber wieder genau öffnen kann, das ist noch nicht klar. Fest steht nur das.
Also freuen können sich Musikfreunde, aber trotzdem auf der ganzen Welt. Der legendäre Londoner Club Fabric hat seine Lizenz wiederbekommen. Wegen 2 Drogentoten war der Laden im Sommer die Lizenz entzogen worden.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mehr als jeder 4. Deutsche vertritt neu rechte Einstellungen. Was heißt das denn nochmal? Erklären wir an dieser Stelle nochmal. Es geht aus einer neuen Studie hervor, die wir euch gestern vorgestellt haben, die Mitte-Studie. Nachgefragt und erhoben haben die Uni Bielefeld zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Datengrundlage waren Umfragen 2016, repräsentative Umfragen. Gefragt wurden 1896 Personen deutscher Staatsangehörigkeit. Die Befragung fand durch Telefon statt und der Zeitpunkt war von Juni bis August 2016. Die Befragten waren zwischen 16 und 95 Jahre alt. Altersdurchschnitt lag bei 50,3 Jahren. Und in dieser Studie haben die Wissenschaftler eben eine neue Kategorie festgelegt. Neurechts. Das habt ihr heftig diskutiert und auch kritisiert und deswegen haben wir heute noch einmal mit Ralf Melzer gesprochen. Der arbeitet bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und er ist einer der Projektleiter der Mitte-Studie. Twitter-User Hirn Flughirn fragt, was sind bitteschön neurechte Einstellungen? Die Definition des Wissenschaftlers nochmal an der Stelle.
Neurechte Einstellungen sind rechte Einstellungen, die aber im Gegensatz zu klassischen rechtsextremen Dimensionen sich eben etwas anders darstellen, zum Beispiel die Vorstellung, es gäbe eine Verschwörung des Islam oder es bestünde in Deutschland ein Meinungsdiktat oder eben auch etwas, was man auch aus dem Rechtspopulismus kennt, also die Beschimpfung des Establishments. Dazu gehören aber auch Einstellungen, die eine nationale Rückbesinnung fordern, sich also sehr deutlich gegenüber der EU abgrenzen. Und all das verbunden auch so mit solchen Aufrufen zu Widerstand und zu deutscher Identität wurde von den Wissenschaftlern zusammengefasst zu dieser Dimension neurechtes Denken. Und wir sehen eben, dass fast 28% der Bevölkerung dem zustimmt. Und daran sieht man auch, dass es eine Verlagerung gibt und sich diese Art von Einstellung weniger inzwischen in Form des klassischen Rechtsextremismus äußert, aber stärker eben sich in dieser Form von einer neuen Variante von nationalistisch-völkischer Ideologie ausdrückt.
Und diese Einstellungen, die da jetzt abgefragt wurden, das sagt Ralf Melzer auch, diese neurechten Einstellungen, die gibt es schon lange. Das ist nicht neu, das zeigt der Blick, wie die Ergebnisse zustande kommen.
Wir systematisieren bestimmte Haltungen und ordnen die auch politischen Strömungen zu. Und wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, dass die neue Rechte zwar neue Rechte heißt, aber von heute aus betrachtet überhaupt nicht neu ist. Das ist ein Phänomen, das schon in den 60er, 70er, spätestens in den 80er Jahren gesellschaftliche Relevanz gefunden hat. Das wurde eben nur hauptsächlich in wissenschaftlichen Kreisen diskutiert. Die neue Rechte, das ist eine Bewegung, die kommt aus Frankreich, ja, die Nouvelle Droite, da gibt es Vordenker, Alain de Benoist, das ist dann irgendwann auch nach Deutschland rüber geschwappt und es gibt seit geraumer Zeit, auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit, Bewegungen, Organisationen, zum Beispiel auch die Identitäre Bewegung, die auch aus Frankreich kommt, die versucht, rechtsextreme Ideologie anders zu verpacken, anders herzuleiten, auch nicht unbedingt auf den Nationalsozialismus zu beziehen, sondern als Referenzrahmen dient dann zum Beispiel die konservative Revolution in der Weimarer Republik, also antidemokratische Rechte, auch rassistische Orientierungen, die aber nicht unbedingt nationalsozialistisch sind. Und an diese Denkschulen, die es seit langem gibt und die seit langem versuchen, die demokratische Grundordnung und den demokratischen Konsens in Deutschland zu unterlaufen, knüpfen auch bestimmte Akteure, mit denen wir es heute zu tun haben, zum Beispiel ein Herr Kubitschek vom Institut für Staatspolitik und andere, an.
Und das Problem bei Umfragen und Studien über die Gesellschaft eigentlich wie immer ist, die werden erhoben und wir haben vielleicht nicht die Zeit, es zu lesen, oder viele haben nicht die Zeit, die komplette Studie zu scannen, was da drin steht. Man liest nur ein paar Punkte, man liest nur ein paar Sätze, die abgefragt werden, hat nur ein paar Fetzen mitbekommen und bildet dann auf dieser Grundlage eine Meinung. Das passiert nun mal. Aber es ist nicht wahnsinnig gut. Deswegen ist man verunsichert und deswegen weiß man nicht, was bedeutet das eigentlich? Neurechts bin ich das vielleicht auch. Deshalb an dieser Stelle, weil es so wichtig ist, eine kleine Analyse nochmal dazu, weil es so wahnsinnig viele Tweets waren, die uns erreicht haben. Ein paar Tweets habe ich mit Herrn Melzer von der Mitte-Studie heute durchgegangen. Die habe ich nochmal neu formuliert, die habe ich ihn einordnen lassen, zum Beispiel von Rotkäppchen. Rotkäppchen sagt, man könnte auch einfach konservativ sagen, aber Neurechts ist natürlich postfaktisch.
Ja, Neurechts ist eindeutig ein Bereich politischen Denkens und Handelns, der außerhalb des demokratisch-konservativen Spektrums steht. Das sind auf Volksgemeinschaft, auf Nation basierende Vorstellungen, die ein komplett anderes Konzept von Gesellschaft und von Staat haben. Mhm. Das ist jenseits des demokratisch-konservativen Spektrums. Und mit postfaktisch hat das überhaupt nichts zu tun. Postfaktisch ist ein Phänomen, dass wir es mehr und mehr damit zu tun haben, dass sich bestimmte
Nicht auf die Fakten geguckt wird, genau.
Genau, das ist eine Emotionalisierung von auch politischen Debatten und ein Ignorieren von Fakten.
Also nicht vermischen an dieser Stelle. Ein anderer Tweet, der uns erreicht hat, kommt von heugelkind.de, schreibt, als Mitglied einer katholischen Studentenverbindung bekenne ich mich zum deutschen Vaterland. Bin ich rechtsextrem?
Nö, so erstmal, warum soll, wenn ich mich zu meinem Vaterland bekenne und katholisch bin, was hat das mit Rechtsextremismus zu tun?
Ich glaube,
rechtsextrem wird es, wenn der Nebensatz kommt, sinngemäß, aber die anderen sind weniger wert, oder Deutschland über alles. Solange ich sage, ich bekenne mich zu Deutschland und im besten Falle zur Demokratie und zur Verfassung im Deutschland, das wäre mir jetzt noch sympathischer. Aber wenn der Herr sich gerne zu Deutschland bekennen soll, soll er das gerne tun. Das hat mit Rechtsextremismus zunächst erstmal überhaupt nichts zu tun.
Antworten von Herrn Melzer von der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Projektleiter der Mitte-Studie war, Begriffserklärung. Was ist eigentlich Neurechts? Bei euch, wenn ihr noch Fragen habt, löchert uns damit. Schickt sie uns als Tweet at deradiowissen.de oder als Mail an mail@deradiowissen.de.
Neu ist nur, dass wir erstmals in der Mitte-Studie aus verschiedenen Aussagen quasi Einstellungsmuster herausgefiltert haben, die diesem neurechten Denken entsprechen. Mhm. Und dem Ergebnis gekommen sind, dass 28% der Bevölkerung so denkt. Das ist neu.
Hätten wir das auch nochmal geklärt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist Dienstag, der 22. November 2016. Und in der Türkei wurde ein Gesetzentwurf, habt ihr vielleicht mitbekommen, zurückgezogen. Und gleichzeitig, die anderen News, wurden 15.000 Menschen entlassen. Beim Gesetz, da handelt es sich um den umstrittenen Gesetzentwurf zum Sexualstrafrecht. Dagegen hat die Bevölkerung demonstriert und nicht nur die, auch türkische Politiker über die Parteigrenzen hinweg. Und bei der Entlassungswelle, der mittlerweile schon sechsten nach dem gescheiterten Putschversuch an Präsident Erdogan, hat es heute hauptsächlich Polizisten getroffen. Ich habe über diese beiden Nachrichten mit unserem Korrespondenten in der Türkei, mit Christian Buttgereit, gesprochen und wollte zuerst von ihm wissen, was genau bei dem Gesetzentwurf zum Sexualstrafrecht so für Aufregung gesorgt hat.
Ja, dieser Gesetzentwurf hatte eben vorgesehen, vor allen Dingen, dass junge Leute, die Sex miteinander hatten, aber wo eben vielleicht sie noch nicht volljährig ist, er danach ins Gefängnis wandern muss. Das ist im Moment das geltende Recht, das wollte die Regierung entschärfen, aber die Kehrseite dieser Medaille wäre eben, dass auch beispielsweise ältere Sexualstraftäter straffrei ausgehen, wenn sie danach das Opfer heiraten. Also beispielsweise ein 42-Jähriger schwängert eine 14-Jährige, und wenn die dann ihn bereit ist zu heiraten, dann würde er straffrei ausgehen. Und da wird eben bezweifelt, dass das Mädchen wirklich nach freiem Willen handelt, sondern eben auch, dass die Möglichkeit besteht, dass da viel Druck beispielsweise aus der Familie gemacht wird.
Was passiert denn jetzt mit diesem Gesetzentwurf? Wird das neu umgeschrieben?
Also das ist zur Beratung zurück in die Ausschüsse gegangen. Da hat die Opposition jetzt ein Wort mitzureden, wird zumindest gehört. Und auch die Einwände der Frauenrechtsverbände sollen mit einfließen. BK Bosta, der Justizminister, hat in Aussicht gestellt, dass es schnell eine überarbeitete Form gibt. Wie genau die aussieht, das wissen wir noch nicht. Aber das Thema wird nicht völlig fallen gelassen, weil es letztendlich auch ein rechtliches Problem ist, auf das ein Gericht aufmerksam gemacht hat, dass eben, ich sag mal, diese Kinder- oder Jugendehen für den Mann in der Regel im Gefängnis enden, sondern da will man eben schon ran, aber eben das Gesetz jetzt vielleicht etwas genauer formulieren, möglicherweise mit einer Altersgrenze versehen.
Mhm. Außerdem die Türkei heute in den Nachrichten aufgrund der sechsten Welle, wenn man so möchte, an Massenentlassungen seit dem Putschversuch vor 4 Monaten. Hauptsächlich Polizisten haben wohl heute ihren Job verloren. Hat man sich da in der Türkei mittlerweile dran gewöhnt oder wie reagiert man drauf?
Ja, jeder fragt sich natürlich, wann diese Massenentlassungen endlich mal vorbei sind. Also eigentlich denkt man, es müssten ja alle, die irgendwie mit Terrorismus in Verbindung gebracht werden können, mal aus dem Verkehr gezogen sein. Von daher ist es schon erstaunlich, wenn dann nochmal 15.000 auf einmal, so wie heute, aus dem Job herausgejagt werden. Und da ist natürlich schon die Frage, wie lange kann das noch weitergehen und ist dieser Staat dann überhaupt noch handlungsfähig? Bisher geht das. Es werden auch wieder ein paar in den Dienst zurückgenommen, die mal suspendiert wurden, dem man jetzt nichts vorwerfen kann. Aber es ist natürlich immer noch ein erschreckend großes Ausmaß.
Mhm. Nur ein Bruchteil kommt wieder zurück in den Job. Was passiert mit den Leuten, die den Job verlieren? Also die bekommen erstmal ein Verfahren und dann?
In der Regel kann das so sein, wenn sie verurteilt werden, dass dann tatsächlich auch zum Beispiel die ganzen Pensionsansprüche bei Beamten weg sind. Also die sind dann letztendlich ja von heute auf morgen mehr oder weniger mittellos. Es ist eine große Katastrophe für die Familie. Es sind furchtbare Schicksale, die dahinter stehen. Und diese Menschen können sich nicht unbedingt Solidarität erhoffen. Denn einerseits gibt es ja die Erdogan-Anhänger, die das ganz gut finden mit diesen Säuberungen. Und auf der anderen Seite gibt es eben die, ich sag mal, säkularen Türken, die auch nicht gut finden, wenn Islamisten oder Gülen-Anhänger irgendwie in staatlichen Institutionen arbeiten. Von daher sind diese Menschen, die jetzt mehr oder weniger zum Gülen-Netzwerk gehörten, aber jetzt von dieser Entlassungswelle betroffen sind, relativ allein mit ihrem Problem.
Kann denn die Türkei eigentlich dann noch funktionieren, wenn so viele Menschen aus Staatsdiensten entlassen werden?
Also ich war heute Morgen selbst noch in einer Behörde, da war fast jeder Schreibtisch besetzt, da wurde gearbeitet. Man hat nicht den Eindruck, dass da jetzt alles zusammenbrechen würde, aber möglich ist schon, dass einige Sachen länger dauern. Deutlicher wird das wohl in den Schulen. Da hat man dann nach den sehr langen Ferien erstmal mit Projektarbeit angefangen und damit den Putsch aufgearbeitet. Das hatte den Vorteil, dass man keine Klassenverbände braucht und es gar nicht aufgefallen war, dass viele Klassenlehrer fehlten. Aber jetzt mit dem Regelunterricht ist das schon deutlich geworden und da ist es wohl so, dass manche Kinder gar nicht wissen, kommt jetzt heute ein Lehrer zu uns oder nicht.
Wie reagiert man denn auf diese Massenentlassung heute, auch vor dem Hintergrund, dass in Straßburg über ein mögliches Ende des EU-Beitritts der Türkei debattiert wurde?
Also auf Straßburg gibt es jetzt hier noch keine Reaktion. Erdogan hat ja mal gesagt, was aus Europa kommt, das geht ihnen eben zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Auf der anderen Seite tut er ja alles, damit die EU der Türkei endlich einen Korb gibt. Also Erdogan provoziert ja eigentlich mit vielen seiner Handlungen, dass die Europäer sagen, wir wollen diese Beitrittsverhandlungen nicht mehr. Und wenn es so wäre, dann könnte Erdogan natürlich mit dem Finger auf Europa zeigen und sagen, jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, ihr habt uns sowieso nicht gewollt. Von daher wartet er wahrscheinlich erstmal ab. Währenddessen hören wir heute gerade, Erdogan hat den Vertrag von Lausanne abermals in Frage gestellt, also die Grenzen der Türkei von 1923 und bezieht das überwiegend wohl auf griechische Inseln, die direkt vor der türkischen Küste liegen. Auch das wieder eine Provokation Richtung Europa, als wenn er darum flehen würde, dass man die Türkei rausschmeißt. Aber wenn Kritik kommt, sagt er, wie gesagt, entweder ist es mir egal oder wir können uns auch woanders hin orientieren, Richtung Russland oder China.
Informationen von unserem Korrespondenten in der Türkei, Christian Buttgereit, waren das.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Geschichte, die jetzt kommt, ist kontrovers. Gestern haben wir in dieser Sendung über Begrüßungen gesprochen. Hallo, Servus, Moin, Tag. Welches Wörtchen wir da am liebsten verwenden? Auf der Toilette zum Beispiel hat dann Arne Hell eine schöne Geschichte mitgebracht. Er kommt rein, sagt Tag, die Person am Pissoir antwortet Kuckuck. Das hat uns beschäftigt, nicht das Kuckuck, sondern Reden auf Toilette. Warum machen wir das? Oder machen wir das überhaupt oder eher nicht? Wir hatten beide Positionen bei uns im Team. Der eine sagt, ja klar, ich plaudere drauf los, wenn jemand am Pissoir ist. Es gab aber auch die andere Haltung, die dann gesagt hat, nee, da muss ich schweigen, das ist mir irgendwie ein bisschen unangenehm. Die Radiowissen-Reporterin Julia Möckel, die wollte es noch ein bisschen genauer wissen und hat deshalb euch gefragt, reden oder schweigen auf dem Klo?
Hier, an dem Ort, an dem wir einem unserer wichtigsten Bedürfnisse nachgehen, stehen sich zwei Lager erbittert gegenüber.
Also ich unterhalte mich gerne auf Toilette.
Wenn man ins Gespräch kommt, würde ich schon drauf eingehen. So.
Wenn man sich beim Händewaschen oder beim Nebeneinander pinkeln anguckt, so, hi, na, wie geht's dir? Das ist doch kein Problem.
Von wegen, das sieht das andere Lager aber ganz anders.
Ich gehöre zu Lager Nummer 2.
Ich rede nicht auf dem Klo.
Ich gehe auf Klo, erledige meine Angelegenheiten und gehe wieder.
Kniggemäßig liegt das Wir reden nicht auf dem Klo-Lager übrigens genau richtig. Vor allem im Männerklo, genauer gesagt am Pissoir, gelten ganz klare Benimmregeln, sagt Knigge-Trainerin Karin Felicitas Hallinger.
Man spricht einfach nicht miteinander, wenn man nebeneinander am Pissoir steht.
Die Vertreter der Wir reden nicht auf dem Klo-Fraktion, die ich treffe, begründen ihr Verhalten allerdings nicht mit irgendwelchen Benimmregeln.
Auf dem Klo, da möchte ich lieber für mich alleine sein.
Ist ja was Privates.
Für manche ist aufs Klo gehen sogar so eine private Angelegenheit, dass sie gar keine öffentlichen Toiletten benutzen können. Egal, ob da geredet wird oder nicht, sobald andere mit im Raum sind, läuft's nicht. Paruresis heißt diese Phobie. Die Angst davor, in Gesellschaft aufs Klo zu gehen. Eine Studie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf hat sich vor ein paar Jahren mal wissenschaftlich mit dieser Problematik beschäftigt. Unter www.paruresis.de tauschen sich Betroffene aus.
Immer die Panik, was ist, wenn nicht jemand hört?
Ich habe schon etliche Mehrtagesausflüge abgesagt, aus Angst, nicht urinieren zu können. Langstreckenflüge sind gar keine Option mehr. Ich verzichte auf sehr vieles, was mir unglaublich viel Freude bereitet.
Die Leute, die ich heute getroffen habe, können alle in Gesellschaft aufs Klo gehen. Manche wollen dabei halt eben nur nicht reden. Und wenn doch, dann lieber mit Freunden als mit Fremden.
Ich gehe öfters mit Freundinnen auf Toilette, da unterhält man sich natürlich schon.
Und zwar durchaus auch durch die Wand, durch die zwei Klokabinen voneinander trennt.
Durch die Wand unterhalten wir uns, ja.
Aber nicht mit Fremden, nee.
Es kommt halt darauf an, ob ich die kenne oder nicht. Wenn ich die kenne, dann ja. So, dann würde ich mich auch normal mit unterhalten, aber...
Aber ansonsten, nee.
Ich begrüße jetzt keine Fremden, wenn ich pinkeln gehe.
Okay, neben dem Wir reden gar nicht auf dem Klo-Lager gibt es also noch die Leute, die sagen... Auf dem Klo rede ich nur mit Freunden. Schön und gut. Aber was tun, wenn im Büroklo plötzlich der Chef am Pissoir steht?
Ja, also unangenehme Situation,
sagt Kniggetrainerin Karin Felicitas Hallinger.
Die perfekte Reaktion ist zu grüßen, also hallo, guten Tag, grüß Gott. Oder eben auch ein Kopfnicken, aber man fängt nicht an zu reden. Nicht mal übers Wetter in dieser Situation, sondern jeder erledigt hier sein Geschäft und dann trifft man sich dann wieder im Händewaschraum.
Hätten wir das also auch geklärt. Aber... Mal ehrlich. Gibt's nicht auch Klosituationen, wo uns alles egal ist? Wo wir alle, ich rede auf dem Klo nur mit dem und dem Regeln über Bord schmeißen?
Ab 1,0 Promille schon.
Ich meine, bei einer kleinen Party ist das halt anders. In einem Club ist es anders als mittags auf Toilette so.
Auf Partys redet man auch mal mit Fremden. Ja, du hast ja ein schönes Oberteil oder man führt gerade eine Unterhaltung und schnappt dann was auf und ergänzt dann was so
oder
dazu. Ja, genau.
Und
der Klassiker. Ist ja auch so warm, ja, genau.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der erste FC Union Berlin hat nicht nur ein wahnsinnig langes Logo auf dem T-Shirt. Ich weiß gar nicht, ob es einen anderen Verein
gelb,
gibt.
Gelb-rot und ja, einfach ein Strich mittendurch.
Ne? Das ist 16:9. Viele haben ja noch 4:3. Ne? Viele haben ja ein 4:3-Logo noch auf der Brust beim Fußball. Aber Union Berlin, muss man sagen, hat ein 16:9. Schön breit. Es läuft in der zweiten Liga so okay, muss man auch sagen. Im Moment steht der Verein auf einem soliden 7. Platz. Anke, in einem ist der Verein aber schon Spitzenreiter, nämlich in Sachen Umweltfreundlichkeit. Warum?
Der erste FC Union Berlin, der hat das beste Abfallmanagement am Start. Das hat eine Umfrage der Deutschen Umwelthilfe unter den 36 Vereinen der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ergeben. Union Berlin verkaufte demnach im Stadion ausschließlich Getränke in Mehrwegbechern, Würstchen im Brot und hat große statt vieler kleiner Behälter für Senf und Ketchup. Und alleine dadurch werden im Jahr hunderttausende Pappteller, Plastikgabeln und vor allen Dingen Wegwerfbecher gespart. Ziemlich schlecht schneiden in diesem Ranking Vereine ab, die normalerweise ziemlich weit oben stehen, nämlich Borussia Dortmund und Bayern München. Die haben während der ersten 11 Spieltage der laufenden Saison zusammen schon einen Müllberg aus über 1,4 Millionen Plastikbechern Wahnsinn. Produziert. Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Insgesamt fallen in beiden Ligen pro Saison insgesamt 11 Millionen Plastikbecher an. Ja, und deswegen fordert die Deutsche Umwelthilfe auch unter anderem eine Mehrwegbecherpflicht in allen Bundesliga-Stadien.
Why not? Der erste FC Union Berlin ist der umweltfreundlichste Verein von allen Vereinen aus der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Unter anderem, weil es dort keine Einwegbecher gibt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden über Donald Trump. Er hat sich gemeldet per Videobotschaft. Keine Pressekonferenz, keine Journalisten, keine Nachfragen. Das will er nicht. Trump hat ja ein paar Pläne vorgestellt in dieser Videobotschaft, die er hat für die ersten 100 Tage. Was war mit dabei? Zum Beispiel, dass er Amerikas Wirtschaft stärken will. Trump will zum Beispiel das transpazifische Handelsabkommen TPP aufkündigen.
A potential disaster for our country. Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back onto American shores.
Er hält also TPP für ein Desaster. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. TPP war eines der großen Projekte von Obama. Wir wollen über diese ominöse Videobotschaft sprechen. Das machen wir mit Thilo Kössler aus unserem Studio in Washington. Guten Abend, Thilo.
Guten Abend, Thilo.
Möchte Trump denn, dass Amerika eine Insel wird, sag mal?
Also viele lesen diesen Abschied von TPP als den Beginn eines Paradigmenwechsels unter dem Motto America First. Viele sehen darin den Abschied von der multilateralen Weltordnung nach der Vorstellung Barack Obamas. Er möchte sich aus dem Geflecht der internationalen Abkommen, wenn nicht verabschieden, packt das unser Wander, man muss sich an der Verträge halten, aber er möchte sich doch mehr den bilateralen Abkommen zuwenden. Das hat einen Grund, das verschafft ihm mehr Freiheiten, die Interessen der Vereinigten Staaten direkter und ich denke auch machtvoller durchzusetzen. Die Rede ist, da hast du völlig recht, nicht mehr so sehr von einem Isolationismus, dass sich also die Vereinigten Staaten komplett aus der Welt zurückziehen, sondern es ist eher die Rede von einem Inseldasein. Donald Trump möchte jedes Mal im Einzelfall entscheiden können und dann auch die Regie führen können darüber, wer Zugang auf diese Insel hat, gewissermaßen auch handelstechnisch, politisch etc. Und sich gewissermaßen aus diesem Geflecht internationale Abkommen, die ihn binden, die ihn organisatorisch binden, die ihn inhaltlich binden, mehr oder weniger verabschieden. Das werden, glaube ich, alle internationalen Institutionen zu spüren bekommen, auf die die Vereinigten Staaten bisher gesetzt haben. Das wird Auswirkungen haben für die NATO, das wird Auswirkungen haben für die EU, das wird aber auch Auswirkungen haben auf die Rolle der Vereinigten Staaten im ganzen Formenkreis der Vereinten Nationen.
Wie reagiert man denn auf diesen Abgesang von TPP?
Also bei den asiatischen Vertragspartnern ist natürlich Feuer unterm Dach. Japan hat gesagt, ohne die Vereinigten Staaten von Amerika ist dieses TPP-Abkommen nicht mehr das Papier wert, auf dem es geschrieben steht. Auch Australien hat sich bitter beklagt und die Chinesen haben sofort reagiert. Die haben TPP wahrgenommen, und das war es ja nun auch, als ein Mittel, um die Chinesen aus dieser internationalen Weltordnung und Handelsordnung herauszuhalten. Und die haben gesagt, wir machen sofort Alternativen den Vertragsstaaten von TPP. Wir bieten sofort Alternativen an und das muss natürlich eigentlich für reichlich Besorgnis sorgen.
Bleibt abzuwarten, wie es dann wirklich kommt. Zynisch könnte man sagen, diese Videobotschaft, da hat eigentlich nur noch die Katze auf dem Schoß gefehlt und dann hätte man einen Bond-Bösewicht gehabt. Wie wurde dieser Auftritt denn bisher in den USA aufgenommen?
Also mit Kopfschütteln. Das hat es noch nicht gegeben, dass sich ein President-elect, wie man hier sagt, über eine Videobotschaft mit einem ersten Regierungsprogramm an die Öffentlichkeit wendet. Und zwar ja nun nicht nur an die Öffentlichkeit hier innerhalb der USA, sondern an die internationale Gemeinschaft. Es gibt da Regeln und gewisse Konventionen, die eigentlich eingehalten werden. Ein President-elect geht über den Weg einer Pressekonferenz, über den Weg eines großen Interviews. Jedenfalls lässt er sich befragen, er stellt sich Fragen und er gibt Antworten. Und genau dem geht Donald Trump aus dem Weg. Und das wird gesehen als ein völlig neues Spiel im Umgang mit den Medien. Wir werden da, glaube ich, noch eine ganze Menge zu hören.
Andererseits könnte man natürlich auch sagen, naja, er wendet sich halt eben direkt an die US-Amerikaner ohne Zwischenstelle.
Ja, das wäre ja eine positive Interpretation. Mhm. Aber ich glaube, in dieser medialen Gesellschaft USA ist der Weg über die Pressekonferenzen ist einfach unabdingbar. Er hat ein riesiges Pressekorps hier, mit dem er klarkommen muss. Damit hat er Probleme seit dem Wahlkampf. Er hat sich insbesondere mit der Washington Post und mit der New York Times angelegt. Er hat heute erst ein Treffen mit der New York Times abgesagt, dann hat er wieder zugesagt. Dahinter steckt, ich glaube, fast die Besorgnis, dass er von den Kollegen, die hervorragend recherchieren und ausgezeichnet informiert sind, einfach so kritisch befragt wird, dass er sich dem nicht stellen möchte.
Thilo, wir reden gleich in der Sendung über die ultrarechte Bewegung in den USA, über die Alt-Right-Bewegung, auch über die Personalie Stephen Bannon, der früher ja Chef der rechtspopulistischen Webseite Breitbart News ist. Den hat er sich ins Team geholt. Der hat vermutlich einen großen Einfluss jetzt auch auf Donald Trump. Deine Einschätzung, kommt da noch was in Sachen rechte, ultrarechte Personen auf wichtige Posten in den USA zu?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er aus dieser ultrarechten Bewegung der Alt-Right-Leute tatsächlich Leute sich ins Personal direkt holt oder an den Kabinettstisch holt. Das halte ich für ausgeschlossen. Diese weißen Nationalisten, die haben schon die Unverschämtheit besessen, sich am vergangenen Wochenende hier im Ronald Reagan Building mit Sieg Heil feiern zu lassen. Die haben gelesen, die Wahlkampfparole von Donald Trump, Make America Great Again, als Make America White Again. Also die haben das zu einem rassistischen Motiv umstilisiert. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er die hier wirklich reinholt. Aber es gibt eben Leute, es gibt Exponenten, es gibt Leute, die enge Kontakte zu ihnen haben und durchaus Sympathien mit den Leuten haben. Und Stephen Bannon gilt als ein Vertreter, als ein Exponent dieser Alt-Right-Bewegung.
Den schauen wir uns gleich noch ein bisschen näher an, genauso wie die Bewegung auch. Donald Trump geht neue Wege und hat sein Programm für die ersten 100 Tage im Amt vorgestellt in einer viel kritisierten Videobotschaft. Thilo Kössler war das live aus Washington mit Reaktionen dazu. Liebe Grüße nach Washington. Tschüss.
Und tschüss. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
D-Radio Wissen ist hier. Mit der Frage, wie sehen Chromosomen eigentlich von innen aus? Kerstin Ruskowski weiß es.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Unsere DNA bestimmt, wer wir sind, zumindest biologisch. In unseren Zellen ist die DNA in Chromosomen verpackt. Das wissen wir dank Wissenschaftlern schon seit 1882. Doch wie diese Chromosomen genau von innen aussehen und welchen Anteil in ihnen die DNA hat, das war bisher ungeklärt. Die technischen Möglichkeiten, in die Chromosomen hineinzugucken, waren einfach zu schlecht. Wissenschaftler der Uni Edinburgh in Schottland haben jetzt einen ziemlich guten Einblick in Chromosomen bekommen und festgestellt, dass sie nur zu 30 bis 50% aus DNA bestehen. Den Rest bildet eine Hülle, über deren Funktion die Wissenschaftler noch nichts Genaueres wissen. Sie vermuten, dass diese Hülle als eine Art Isolierung für die DNA dient. Vor allem, damit es bei der Zellteilung nicht zu Gendefekten kommt. Das wollen die Forscher jetzt mithilfe ihrer neuen Bildtechnik genauer erforschen. Beim Laufen die Mails auf dem Smartphone checken ist ganz schön unbequem und noch dazu gefährlich, weil man ja nicht gleichzeitig gucken kann, wo man hinläuft. In Singapur scheint das ein so großes Problem zu sein, dass die Uni dort eine Lösung entwickelt hat, unter anderem zusammen mit dem MIT in den USA. Ein 50 Kilo schweres Gefährt, eine Art Quad mit einem Sitz und 4 Rädern. Es fährt selbstständig, maximal 6 Kilometer pro Stunde und navigiert mit Hilfe von Lasersensoren um Hindernisse herum. Einer der Forscher sagte, dass das Quad vor allem für enge Bürgersteige gedacht ist und mit anderen selbstfahrenden Gefährten kombiniert werden soll. Bisher ist es allerdings nur auf dem Campus der Uni Singapur getestet worden. Zum Verkauf stehen die Quads erst einmal nicht. Die ersten liegen aktuell schon mit Husten und Schnupfen zu Hause im Bett. Große Angst vor echter Grippe müssen wir aber noch nicht haben. Laut Experten des Robert-Koch-Instituts haben sich die meisten Menschen, die im Moment krank sind, Erkältungsviren eingefangen. Influenza-Viren sind demnach bisher erst ganz wenige unterwegs. Wie schlimm die Grippesaison 2016-2017 wird, können allerdings auch die Experten nicht vorhersagen. Letztes Jahr war die Bilanz moderat, vor 2 Jahren dagegen war die Grippewelle ungewöhnlich heftig. Den Höhepunkt erreicht die Grippewelle normalerweise zwischen Mitte Februar und Ende März. Gegen Grippe kann man sich impfen lassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Grippeschutzimpfung vor allem Menschen über 60, Schwangeren und chronisch Kranken, außerdem noch Personal in Kliniken und Altenheimen. Allerdings muss die Impfung jedes Jahr aufgefrischt werden, weil die Viren sich ständig verändern. Und auch dann gibt es keinen 100%igen Schutz. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Wirksamkeit meistens zwischen 40% und 60%.
D-Radio Wissen.
Wir reden über Steven Bannon. Sagt euch der Name was? Dieser Typ. Bisschen dicklich, bisschen unrasiert. Sieht eigentlich ganz nett aus auf den Fotos, die man so im Netz findet. Das Problem ist aber, Steven Bannon ist rechtsradikal, antisemitisch, rassistisch. Er war Chef des Blogs Breitbart News und er ist einer der engsten Berater von Donald Trump. Jetzt soll Bannon eine wesentliche Rolle im Trump-Team im Weißen Haus spielen. Grund für uns, diesen Steven und die Ultrarechte, die Alt-Right-Bewegung in den USA mal ein bisschen näher anzuschauen. Vielleicht hattet ihr es heute auch in der Timeline, das Video von einem Alt-Right-Treffen, auf dem die Zuhörer mit Heil Trump rufen und Hitlergruß gefeiert haben.
Hail Trump! Hail our people! Hail victory!
Das war ziemlich verstörend. Das ist Richard Spencer, der da spricht, der Chef der Alt-Right-Bewegung.
No one will honor us for losing gracefully. No one mourns the great crimes committed against us. The mainstream media, or perhaps we should refer to them in the original German, Lügenpresse. It's not just that they are leftist and cucks.
Tja, die Vokabeln sind recht eindeutig, die da von Richard Spencer kommen, diesem Chef. Was sind das für Leute, die da jubeln? Beziehungsweise wer steckt in dieser Bewegung eigentlich drin? Erklären kann uns das Josef Brammel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, einem Think Tank in Berlin. Wer steckt in der All-Right-Bewegung? Wer ist da alles drin?
Problem ist, dass wir nicht allzu viele kennen, dieser Kinder der Sonne, wie sie sich bezeichnen. Sie sehen sich ja auch als Eroberer und Schöpfer, die ihm hier wieder Amerika zur wahren Identität zurückverhelfen. Und ich glaube, wir machen auch einen Fehler, wenn wir uns nur auf diesen harten Kern konzentrieren, der jetzt zugegebenermaßen dann auch an höchster Stelle an der Seite Donald Trumps sitzt mit Steve Bannon, der nicht nur in der heißen Phase des Wahlkampfes eingegriffen hat, um hier Trump über die Ziellinie zu bringen. Er wird auch an seiner Seite als Chefberater sitzen, ja, noch über dem eigentlichen Stabschef im Weißen Haus, direkt am Ohr Donald Trumps sitzen. Ja. Das ist beunruhigend, aber noch beunruhigender ist, dass in Amerika sehr viele andere, auch sogenannte Intellektuelle, diesen Nährboden schon seit Jahrzehnten bereitet haben.
Können Sie denn einschätzen, wie groß die Alt-Right-Bewegung in den USA ist und wie viel Zulauf die gerade bekommt?
Das Problem ist, dass man das nicht einschätzen kann. Wir wissen, dass Donald Trump mit einem rassistischen Wahlkampf die Wahlen gewonnen hat. Er hatte eigentlich rechnerisch keine Chance, aber er hat es trotzdem hingekriegt. Das hat er geschafft mit Hilfe dieser Kräfte. Und wir dürfen uns nicht nur auf diesen harten Kern konzentrieren. Selbst die ehedem Rechtskonservativen, die uns jetzt schon als mäßig erscheinen, sind keine Kinder von Traurigkeit. Und wir dürfen auch nicht diesen Diskurs unterschätzen, der schon seit längerem in etablierten Medien gepflegt wird, wo eben nahegelegt wird, 11 Millionen Latinos aus dem Land zu schmeißen, das Land wieder zu säubern, weil die ohnehin nur die Falschen wählen. Oder wenn ein Huntington sich Gedanken über die wahre Identität Amerikas machte, who are we, sind wir wirklich noch dieses christlich-weiße Volk, das wir gerne hätten. Dieser Nationalismus, der sich gegen andere definiert, war in Amerika schon seit längerem vorhanden und der ist gefährlich und wir sehen jetzt, wie gefährlich er werden kann.
Also Sie sagen auch, die Abgrenzung ist schwierig, es vermischt sich da auch gerade viel. Nochmal ganz kurz eingehen auf diese Alt-Right-Bewegung. Wofür stehen die denn eigentlich? Was ist das Besondere politisch und gesellschaftlich?
Politisch sind die noch weiter rechts jetzt in dem Sinne als die Etablierten, die ohnehin schon keinen Staat mehr wollen. Mir hat da mal ein etablierter Lobbyist erklärt, er will den Staat so klein wie ein Baby machen, damit man ihn wie ein Baby im Bade ertränken könne. Und das sind jetzt Gemäßigte im Vergleich zu diesen Leuten. Denen war das Partei-Establishment der Republikaner, die eben hier schon staatsfeindlich eingestellt waren, noch zu staatsorientiert. Mit diesen Kräften konnte Trump die etablierte republikanische Partei aushebeln. Und wenn ich mir das Regierungsprogramm von Donald Trump anschaue, dann bedient er eben hier genau diese beiden Ränder. Mhm. Er will jetzt Autobahnen bauen, hätte ich beinahe gesagt, Infrastrukturmaßnahmen auflegen. Hier geht es um 1 Billion, 1.000 Milliarden. Hier geht es wirklich um sehr viel Geld. Das muss er durch den Kongress kriegen. Und er wird auch diese Kräfte brauchen, um hier Druck auf Abgeordnete, seine Parteifreunde zu machen, die dem jetzt nicht unbedingt aufgeschlossen gegenüber sind. Aber mit Hilfe dieser Kräfte wird er über die Basis, über diese neuen Medien den Abgeordneten einheizen. Und das wird interessant sein zu sehen.
Was merken wir denn eigentlich von dieser Alt-Right-Bewegung, wir, die wir in Europa leben?
Ja, wir sind mehrfach davon betroffen. Zum einen werden auch unsere Demagogen sehr genau hingeschaut haben, was Trump gemacht hat, um derart erfolgreich zu sein. Marine Le Pen, AfD werden sich das Handwerk abschauen. Und wenn sie es noch nicht aus der Ferne gelernt haben sollten, dann kriegen sie hier vor Ort noch Nachhilfe. Zumal Breitbart News, eins der Sprachorgane dieser Alt-Right-Bewegung, auch in Paris und in Berlin Büros aufmachen will. Und wir sind auch indirekter davon betroffen, nämlich dadurch, dass Amerika, das sich innenpolitisch weiter radikalisieren wird, immer mehr mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, wenn ein Amerika nicht mehr die Weltordnung aufrechterhalten kann, die uns ja ganz genehm war, in der wir ganz gut gelebt haben, wo wir nicht wirklich um unsere eigene Sicherheit sorgen mussten, wo wir auch frei unsere Wirtschaft pflegen konnten. Wenn Amerika diese Ordnung nicht mehr aufrechterhält, dann kriegen wir unsererseits Probleme. Wir müssen uns jetzt wirklich Gedanken machen, wie wir uns sicherheitspolitisch, handelspolitisch neu aufstellen, nicht weiter mit der Annahme, dass es der große Bruder für uns richten wird. Wir müssen selber souveräner denken lernen.
Sagt Josef Brammel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik über die Alt-Right, die ultrarechte Bewegung in den Staaten, und über die Personalie Stephen Bannon. Denn jetzt kommt der mit Donald Trump ins Weiße Haus. Das Interview, das Gespräch mit Josef Brammel, das habe ich bereits vor der Sendung geführt. Anke van der Weyer und Tilo Jahn wünschen einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.